Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreicher Mikrofon. Ist das womöglich ein gutes Zeichen für die Kultur, wenn die SPD-Chefin Saskia Esken, wohnhaft in Calw übrigens, Hermann Hesse zitiert?
In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Gestern, als das lang erwartete Schriftstück vorgelegt wurde, der Koalitionsvertrag mit seinen 178 Seiten. Auf Nummer 121 beginnt das Kapitel über die Kultur. Wir haben darüber bereits berichtet in unserer Sendung. Auf der allerletzten Seite des Koalitionsvertrages, da konnte man schon die Teilauflösung eines Geheimnisses entdecken. Denn dort ist mit großer Gender-Eindeutigkeit die Rede von der Staatsministerin für Kultur und Medien, die, zur Überraschung vieler, Bündnis 90 die Grünen stellt. Also eindeutig nicht Carsten Broster von der SPD, auf den viele gesetzt hatten. Es bleibt spannend. Dennoch haben die Grünen ihre Personalentscheidungen nicht bekannt gegeben. Die Beratungen dauern an. Immer häufiger aber fällt der Name von Claudia Roth. Wie gesagt, es bleibt spannend. Was die künftige Kulturstaatsministerin erwartet, wo sie sich einreiht, das weiß aber Maria Ossowski bereits jetzt.
Eine grüne Staatsministerin für Kultur im SPD-geführten Bundeskanzleramt? Das ist erst einmal insofern ungewöhnlich, als Bundeskanzler und Kulturstaatsminister seit über 20 Jahren stets das gleiche Parteibuch hatten. Schon lange allerdings haben Beobachter der kulturpolitischen Szene vermutet, dass die Grünen an diesem Amt interessiert sein könnten. Einem Amt, das bislang sein Schwergewicht vor allem durch die enge Beziehung zwischen dem oder der Bundeskanzlerin und dem oder der Kulturverantwortlichen gewonnen hatte. Also Gerhard Schröder und Michael Naumann oder Angela Merkel und Monika Grütters. Gleiche Partei, gleiche Ziele. Das Büro der Kulturbeauftragten lag ein Stockwerk über den Räumen der Bundeskanzlerin. Es war nie ein Ministeramt. Das schmerzte sicher vor allem die durchsetzungsstarke und durchaus machtbewusste Monika Grütters, die dies jedoch geschickt zu verbergen wusste. Bei allen Diskussionen um die Frage, warum denn kein eigenes Ministerium für Kultur wie beispielsweise in Frankreich, lautete das Argument stets, im Bundeskanzleramt seien die Wege kurz, der Kultur käme dort wegen der Nähe zur Kanzlerin eine größere Bedeutung zu. Wird das auch der Fall sein, wenn ein SPD-Bundeskanzler regiert und eine Grüne die Kultur verwaltet? Die Minister sind dem Staat gegenüber verantwortlich, das hat der zukünftige Finanzminister Christian Lindner betont. Schon recht, aber Parteiloyalitäten helfen durchaus beim Regieren. Eines steht fest, die grüne Handschrift ist im neuen Koalitionsvertrag in puncto Kultur deutlich erkennbar. Green Culture und Nachhaltigkeit sind wichtige Eckpunkte. Auch die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler wird gleich am Anfang der 8 Seiten unter dem Kapitel Kultur- und Medienpolitik ausführlich erwähnt. Die Pandemie hat die gesamte Kulturbranche fest im Würgegriff. Es ist klug, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern, um es den Lokalpolitikern schwerer zu machen, die öffentlich geförderten Institutionen auszuhungern. Hinzu kommen noch alle Strukturprobleme wie die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Filmförderungsgesetz, das Urheberrecht und anderes mehr. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, soll Karl Valentin gesagt haben. Für Kulturpolitik in diesen Zeiten gilt dies allemal.
Maria Ossowski über die Kultur, die Kulturpolitik in Corona-Zeiten. Wer sie maßgeblich gestalten wird als künftige Kulturstaatsministerin, noch ist es nicht bekannt, morgen vielleicht. Rot und Grün und Gelb, das sind nicht die einzigen Farben, die heute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Signalfarbe Orange leuchtet überall dort, wo Menschen ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt an Frauen. Der 25. November ist seit über 20 Jahren internationaler Gedenktag. Und er erinnert an den 25. November 1960, als drei Schwestern in der Dominikanischen Republik nach monatelanger Folter für ihren Widerstand gegen die Diktatur ermordet wurden. Bewusstsein schaffen und Hilfsangebote bekannt machen. Daran beteiligen sich auf unkonventionelle Weise auch 50 Bäckerfilialen in Magdeburg und Umgebung. Gewalt kommt nicht in die Tüte, steht auf dem Papier, in dem die Brote heute über die Theke gereicht werden und damit in den Häusern und Wohnungen landen. Ganz andere Reichweiten schaffen natürlich die großen Medien, die heute auch weltweit den Gedenktag zum Thema machen. Und pünktlich zum Orange Day hat das Deutsche Historische Institut in London eine Online-Ausstellung eröffnet über die Rolle der Medien im Feminismus. Und zwar in Deutschland, Großbritannien und Indien. Barbara Behrendt hat sich durchgescrollt.
Einer der überraschendsten Texte der Ausstellung heißt Gender und Sexualität neu denken. Schon 1905, lernt man da, hat die bengalische Muslimin Begum Rokeya eine Kurzgeschichte mit dem Titel Sultanas Traum im Indian Ladies Magazine veröffentlicht. Darin imaginiert sie ein Utopia, in dem Männer und Frauen ihre sozialen Rollen tauschen. Erst 10 Jahre später publizieren Briten und Deutsche ihre Ideen zur Frage, ob man Männer und Frauen überhaupt in 2 Gruppen teilen kann. Man stößt also hier und da durchaus auf Parallelen beim Thema Feminismus, so unterschiedlich Deutschland, Großbritannien und Indien auch sein mögen. Das bestätigt die Kuratorin Maya Kaspari.
There are some interesting kind of resonances as well. Shared campaigns against sexual violence, campaigns for political rights.
Es gäbe, sagt sie, Bereiche, die alle teilen. Etwa die Kampagnen gegen sexuelle Gewalt, gegen Frauen, für politische Rechte und die Friedensbewegungen. Allerdings gäbe es eben auch große Unterschiede. Etwa die Aufgabe der Frauen in Indien, die Nation neu zu gestalten, als es zur Unabhängigkeit von Großbritannien kommt. Viele berühmte Inderinnen waren gleichzeitig Kämpferinnen für Gleichberechtigung und für die Unabhängigkeit. Ein Foto von Madame Karma zeigt die indische Aktivistin bei einer Konferenz im deutschen Exil in Stuttgart 1907, auf dem sie ihre eigens designte Unabhängigkeitsflagge präsentiert. Auch das ist zwar eine kleine historische Überlappung, die Kopplung von Deutschland und Großbritannien mit Indien hat aber organisatorische Gründe. Das Deutsche Institut in London hat lange mit dem Institut in Delhi kooperiert und die Ausstellung war ursprünglich als Wanderausstellung durch die 3 Länder geplant. Thematisch platzt die Schau aus allen Nähten. Geschichten aus DDR und BRD werden präsentiert, aus der Suffragettenbewegung, dem indischen Kolonialismus, aus einem gigantischen Land mit dutzenden Sprachen. Und auch der afrodeutsche Feminismus spielt eine Rolle. Eigentlich schön hier, die New Yorker Dichterin und Aktivistin Audre Lorde zu hören, die 1984 an der FU in Berlin gelehrt hat. In einem der raren Tonbeispiele der Ausstellung sagt sie:
There's no such thing as universal poetry. The reason why we believe there is something called universal poetry is because what has been called universal for years and years and years is usually what is male and what is white.
Es gibt, heißt das, keine universelle Poesie. Das, was über Jahre universell genannt wurde, ist normalerweise das, was männlich und weiß ist. Ein gewichtiger Satz. Allerdings fragt man sich spätestens hier, weshalb die Ausstellung Feminismus und die Medien heißt, wenn auch die Geschichten von Professorinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen erzählt werden, die auf die Massenmedien kaum Einfluss hatten. So wenig wie die wunderbaren Porträtfotografien von Shiba Chachi, die hauptsächlich in Museen und Galerien gezeigt werden. Am meisten verwirrt aber die Präsentation der Ausstellung im Netz. Die Organisatorinnen sprechen euphemistisch von einem Mosaik. Man könnte es auch Chaos nennen. Unmöglich für einen Außenstehenden, sich zurechtzufinden, denn die Sortierung in die 5 Kapitel Recognition, Redefinition, Remapping, Reclamation, Regeneration bleibt undurchschaubar. Und obwohl man sich auch nach Jahren und Ländern durchklicken kann, geht alles wild durcheinander. Plakate in Indien, Radiosendungen in England, die Wir-haben-abgetrieben-Kampagne in Deutschland. Interessant sind die Artikel alle. Einen roten Faden aber sucht man vergeblich. Medien sind zudem kaum zu finden. Kein bewegtes Bild, wenig Audiomaterial. Also liest man sich durch viel Text und scrollt sich, das ist schön, durch Plakate und Flugblätter. Und dann, man glaubt es kaum, endet die Ausstellung noch vor dem Zeitalter des Internets. Dabei liegen doch gerade hier die brennenden Fragen. Wie wirken sich die Millionen Selfie-Präsentationen auf Instagram und Co. auf das Frauenbild aus? Shiba Chachi hatte bei der Vernissage auf Zoom auf die Beschaffenheit der Kameralinse in Smartphones hingewiesen, die ein Gesicht immer auf eine bestimmte Weise einfange.
The technology itself is political. But I think what we need to do is
Technologie ist politisch, sagt sie. Wir müssen darin mit unserer Feministinnen-Nase den Geruch des Patriarchats aufspüren.
Of patriarchy.
Das allerdings muss eine andere Ausstellung leisten.
Zu diesem Schluss kommt Barbara Behrendt. Sie hat sich Forms, Voices, Networks angesehen. Eine digitale Ausstellung des Deutschen Historischen Institutes in London über Feminismus und die Medien. Preise über Preise, allein 8 Lolas, Ehrungen im In- und Ausland. Am Ende ging es sogar ins Oscar-Rennen für Deutschland. In jeder Hinsicht ein Systemsprenger. Das Spielfilmdebüt von Nora Finkscheid aus dem Jahr 2019.
Das war schon wild. Also die 10 Tage der Berlinale, die sind um mir vorbeigerauscht und eher das Echo danach war so, dass ich es überhaupt verarbeiten konnte. Also währenddessen war das einfach der totale Wahnsinn.
Der totale Wahnsinn. Nicht nur im Berlinale-Wettbewerb, sondern auch im Film selbst. Systemsprenger erzählt von einem aggressiven, gewalttätigen Mädchen, das nirgendwo ein Zuhause findet. Nicht bei der leiblichen Mutter, nicht bei Pflegeeltern, nicht in Wohngemeinschaften oder Sozialeinrichtungen. Sie fällt durch jedes Raster, sie sprengt das System. 2 Jahre nach dem großen Systemsprenger-Erfolg kommt heute der neue Film von Nora Fingscheid in die Kinos, The Unforgivable. Und wieder scheint es um eine Art Systemsprengerin zu gehen. In dieser Netflix-Produktion mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Oder, Rüdiger Soßland, Sie haben den Film gesehen. Die Protagonistin Ruth kommt nach 15 Jahren aus dem Gefängnis und in ihr altes System kann sie nicht mehr zurück, oder?
Nein, kann sie nicht. Es sind sogar 20 Jahre und es geht schon erstmal um dieses Strafsystem in den USA, das die Menschen kaputt macht. Wie sie vorher war, weiß man nicht. Wie sie rauskommt, das sieht man. Eine verhärtete Frau, eine Frau, die das hat, was man ein Anger Management Problem nennt. Also sie kann ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Sie rastet ab und zu aus, schlägt dann auch Leute zusammen. Man kann nicht sagen, dass es immer grundlos ist, weil sie wird schlecht behandelt. Aber sie hat natürlich sich selber nicht unter Kontrolle. Und erstmal ist das natürlich auch ein überraschender Auftritt für diese Schauspielerin, aber es ist insbesondere auch eine Figur, die sicher so erwachsen, als erwachsene Frau so ein bisschen Pendant ist zu der Hauptfigur von Systemsprenger, ja.
Dann bleiben wir vielleicht erstmal bei der Figur, bevor wir zur Schauspielerin kommen. Die Figur Ruth, die also wieder Boden unter den Füßen sucht oder ihr einstiges Umfeld, das ihr diese Basis verwehrt. Was steht im Mittelpunkt dieses Films?
Eigentlich mehrere Dinge und das ist vielleicht auch gleich der Einwand gegen den Film, dass es so ein bisschen meandert zwischen 2, 3 Fragen, auf die man sich auch auf eine konzentrieren können. Es geht einerseits schon darum, wie findet diese Frau Ruth wieder ihren Platz im Leben. Zum anderen will sie aber auch insbesondere ihre Schwester. Sie ist wegen Mord verurteilt worden und ihre Schwester war auch dabei bei der Tat und sie hat ein Kontaktverbot zu der und sie versucht über Umwege doch überhaupt rauszufinden, was mit der los ist. Sie hat ihr, das erfahren wir schnell, immer Briefe geschrieben und diese Briefe sind nie beantwortet worden. Warum eigentlich? In Parallelmontage sehen wir auch, was mit dieser Schwester ist. Die lebt in einer Mittelklassefamilie, die sie adoptiert hat. Das ist der eine Erzählstrang oder eigentlich die Schwester schon der zweite und der dritte Erzählstrang, das sind die Opfer des Mordes, die Familie, nämlich eines ermordeten Polizisten. Die wollen Rache und die beiden Söhne beobachten die Ruth, die Sandra Bullock-Figur und da tut sich dann noch was, das ahnt man sehr früh.
Okay, dann sprechen wir nochmal über die Schauspielerin, über Sandra Bullock, die Rekordgagen erhält und der vielleicht zu Unrecht, wie ich finde, immer noch das All-American Girl oder All-American Woman Image anheftet. Ist das denn die richtige Wahl hier Ihrer Meinung nach?
Ich fand diese Wahl interessant. Es ist so, dass genau dieses All-American Girl, also eine sympathische, nette Figur, die gleichzeitig auch patent ist, die vielleicht nicht wahnsinnig spannend ist, die auch nicht für Oberklasse steht. Alles das passt natürlich zu dieser Figur, die ihre Tattoos in der Haft bekommen hat, die sich Muskeln antrainiert hat, die die schlechtesten Arbeiten annehmen muss, um überhaupt zu überleben, die in so einem Asyl wohnt, weil sie keine Wohnung findet. Alles das passt gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Sandra Bullock eben eine A-Schauspielerin ist, die schon ganz viele Preise gewonnen hat und dass man immer so ein bisschen auch dann jemandem, der aus ganz anderen Verhältnissen kommt, zuschaut dabei, wie sie eine Unterklassenfigur spielt. Und das geht nicht, das ist nicht immer so einfach. Ich finde schon, dass sie das ganz gut macht. Sie macht es für mein Gefühl ein bisschen zu plakativ. Es gibt eine Art von Uneitelkeit, die etwas sehr Eitles haben kann. Und das muss man, glaube ich, vielleicht auf diese Weise sagen. Auf der anderen Seite merkt man unbedingt, dass Nora Fingscheid eine sehr gute Regisseurin ist für Schauspieler. Sie arbeitet mit denen sehr gut und das merkt man sowohl an Sandra Bullocks Spiel, wie auch an dem Spiel der übrigen Darsteller, die alle doch so ein bisschen über das Hollywood-Durchschnitt hinausgehen.
Jetzt bin ich hin und her gerissen, was Ihr Urteil angeht. Einwände auf der einen Seite, dann doch wiederum auch Lob für Nora Fingscheid. Ja. Zu welchem Schluss kommen Sie? Zu einer Mischmischung?
Ja, Mischmischung. Also es ist ein guter, spannender Film. Es ist aber auch ein Film, den man vielleicht nach dem Sehen relativ schnell vergisst, der im Gegensatz zu Systemsprenger jetzt über seine Geschichte und über den Unterhaltungswert, und das ist ja nichts Schlechtes, hinaus dann nicht so viel zu bieten hat. Es ist, würde ich sagen, Hollywood-Durchschnitt. Und was ja eigentlich spannend ist, für diese junge deutsche Frau ihr erster Hollywood-Film. Da geht es auch darum, einfach mal eine Visitenkarte abzugeben. Und sie zeigt, ich kann Hollywood. Sie macht eigentlich alles genauso, wie man das da drüben macht. Und dass das nicht so einfach ist, das haben wir an anderen Leuten, ich sage nur Florian Henkel von Donnersmarck, auch sehen können. Also das ist gut. Und als erster Schritt finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn sie jetzt nur noch solche Filme machen würde, fände ich sehr schade, weil Systemsprenger ein viel, viel spannenderer und letztendlich auch ästhetisch viel besserer Film ist.
Rüdiger Soßland über The Unforgivable, den neuen Film von Nora Finkscheid, ab heute in deutschen Kinos und, das muss auch erwähnt werden, ab dem 10. Dezember dann bei Netflix. An diesem Kinodonnerstag soll es noch um einen anderen Film gehen, der heute startet, um eine andere deutsche Filmemacherin, die sich um das kümmert, was wir hier bei Kultur heute gerne augenzwinkernd als unser Kerngeschäft bezeichnen. Die Dokumentarfilmerin Corinna Belz hat nämlich mit ihrer Kamera bereits den sonst nicht gerade medienversessenen Maler Gerhard Richter in seinem Atelier bei der Arbeit begleitet. Und sie ist, wieder mit der Kamera, bei dem Schriftsteller Peter Handke gewesen, hat ihn beim Schreiben, beim Sprechen über das Schreiben, beim Pilzeputzen und Spazieren gehen beobachtet. Nach diesen beiden Kulturgranden widmet Corinna Belz ihren neuesten Dokumentarfilm wieder einem Kulturgranden einer Institution, den Uffizien in Florenz, nämlich die ursprünglich im 16. Jahrhundert, nämlich der Name erinnert daran, als Büros gedacht waren, aber längst Heimstatt einer der größten, wichtigsten, wertvollsten Kunstsammlungen der Welt ist. Seit 6 Jahren leitet der deutsche Kunsthistoriker Eike Schmidt die Uffizien. Corinna Belz und ihr Kollege Enrique Sanchez-Lansch haben unter anderem ihn begleitet in den Uffizien. Julian Ignatowitsch hat den Film für uns gesehen.
Die ruhmreiche Geschichte von Florenz, dem Wirtschafts- und Kulturzentrum der europäischen Renaissance, beginnt mit einer Goldmünze.
Quando decide di creare la prima moneta di oro puro, che avrebbe sempre avuto lo stesso peso.
So sagt es eine Touristenführerin gleich zu Beginn der Uffizien-Dokumentation. Kunst wurde in Florenz zu einem Statussymbol. So stehen viele, viele, viele Goldmünzen auch am Anfang der Galleria degli Uffizi, dem weltberühmten Museum, das von der nicht weniger berühmten Kaufmannsfamilie der Medici geplant und mit Kunstschätzen gefüllt wurde. Und auch heute, 500 Jahre später, sind die Geldgeber nicht wegzudenken. Nur ein paar Schnitte nach der Touristenführung sehen wir den deutschen Museumsdirektor Eike Schmidt den sogenannten Freunden der Uffizien applaudieren.
This is thanks to you that this is all clean and beautiful now.
Denn auch dank ihrer großzügigen Spenden konnte das Museum 2019 seine letzten Renovierungsarbeiten abschließen. Damit ist der Rahmen für den Film von Corinna Belz und Enrique Sanchez-Lansch gesteckt. Sie werfen einen ehrlichen, wenig romantisierenden Blick hinter die Kulissen des Museumsgeschäfts. Dabei verzichten sie auf Kommentierung aus dem Off und vertrauen ganz ihren Protagonistinnen. Das sind der Museumsdirektor, der Bibliothekar, die Touristenführerin, ein Aufseher, eine Restauratorin und der Künstler Anthony Gormley.
This is unbelievable. I mean, real congratulations.
Thank you. Und nicht zu vergessen natürlich die Meisterwerke, die den Rahmen füllen und die die Kamera manchmal über mehrere Dutzend Sekunden hinweg abfährt und ergründet.
Oh, this is magical to see this.
Wie beim Gespräch von Museumsdirektor Schmidt und Künstler Gormley wird dabei immer zweierlei deutlich. Zum einen natürlich der tiefe Eindruck und die herausragende Könnerschaft, Magie, sagt Gormley, die die Bilder von Leonardo da Vinci, Michelangelo oder Sandro Botticelli vermitteln. Zum anderen die kuratorische Aufgabe, die mit ihrer Zurschaustellung verbunden ist.
So you've managed to do the job for Leonardo that you did for Botticelli.
Yes.
Museumsdirektor Schmidt hat die Uffizien in den vergangenen Jahren umgebaut und erneuert. Die Meisterwerke wie Leonardos Anbetung der Könige oder Tizians Venus von Urbino haben ihren gebührenden Raum bekommen, im ganz physischen Sinn. So ist das Gedränge kleiner, die Besucherschlangen vor den Gemälden kürzer, die Ruhe größer und das Überwältigungserlebnis intensiver geworden. Genau diese Veränderungen thematisiert auch die Dokumentation, die selbst ruhig und ohne Gedränge erzählt und auf dramatische Überwältigungseffekte verzichtet, Das Vorbild sind eindeutig die Dokumentationen des amerikanischen Regisseurs Frederick Wiseman, der durch seine Einblicke in Institutionen wie die New York Public Library, die Berkeley University oder die National Gallery weltbekannt wurde. Wiseman steht für die Schule des Direct Cinema, eine dokumentarische Vorgehensweise, die möglichst neutral die objektive Wahrheit abbilden möchte. Filmemacherin Corinna Belz hat das ganz ähnlich schon in ihrer Dokumentation über Gerhard Richter gemacht, in der man den Maler minutenlang vor seinen Gemälden stehen und daran Schaben sieht. Ihr Film In den Uffizien würdigt jetzt auf nüchtern analytische Weise das älteste Museum der Welt, seine Mitarbeiter, Besucher, Künstler und Gemälde. Kunstexperten erfahren zwar nicht allzu viel Neues, können sich aber an den Detailaufnahmen der Bilder satt sehen. Weniger Kunstbelesene greifen danach vielleicht zu einer kleinen Geschichte der Renaissance. Und ausnahmslos alle dürften vorfreudig auf den nächsten Florenzbesuch sein. Übrigens, die nächste Restaurierung läuft schon. Der Vasari-Korridor, ein 750 Meter langer Geheimgang der Familie Medici, soll im Mai 2022 wieder öffentlich zugänglich sein.
Und bis dahin der neue Film von Corinna Belz und Enrique Sanchez Lansch, In den Uffizien. Julian Ignatowitsch stellte ihn vor. Wie gesagt, der Koalitionsvertrag steht und einen Tag danach gibt es viele Reaktionen aus der Kultur. Mehr jetzt von Anja Reinhardt.
Der Deutsche Bibliotheksverband ist zufrieden mit gleich mehreren Punkten, zum Beispiel mit dem Vorhaben der neuen Bundesregierung, faire Rahmenbedingungen bei der Ausleihe von E-Books in Bibliotheken schaffen zu wollen. Es müsse darüber hinaus aber eine gesetzliche Regelung für den Erwerb von E-Books geben. Die geplante Sonntagsöffnung ist im Sinne des Verbandes und das wissenschaftsfreundlichere Urheberrecht. Auch der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler ist optimistisch. Die Stärkung der Künstlersozialkasse oder die Einkommens- und soziale Sicherung würden mit den Forderungen des Verbandes übereinstimmen. Aber es fehle nach wie vor eine Reform der Grundrente. Bedauert wird hier auch, dass es kein Bundeskulturministerium geben wird. Der Geschäftsführer der Bundeskunsthalle in Bonn, Oliver Hölken, dagegen blickt skeptisch in die Zukunft und forderte von der neuen Bundesregierung eine Erhöhung des Etats der Kunst- und Ausstellungshalle. Die Besucherzahlen seien dramatisch eingebrochen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Gleichzeitig seien die Energie- und Rohstoffpreise gestiegen. Werde der Etat für das Haus, das von Bund und Ländern betrieben wird, nicht erhöht, käme das einer faktischen Kürzung gleich, so Hölken. Dass das Amt der Kulturstaatsministerin von den Grünen besetzt werden wird, das kam überraschend. Hartmut Ebbing, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, hat nun im Spiegel die Hintergründe erklärt. Demnach gab es zwischen Michel Müntefering, bislang für die Kultur im Auswärtigen Amt verantwortlich, und Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg, einen Machtkampf, den Broster laut Ebbing am Ende gewonnen habe, weil er näher am zukünftigen Bundeskanzler Olaf Scholz dran sei. Tja, und dann haben die Grünen Anspruch auf das Amt angemeldet, weil die FDP das Verkehrsministerium bekommen hat. Das klingt nach politischer Personalverknotung. Ebbing äußerte sich aber zuversichtlich, was die Besetzung durch die Grünen angeht. Ich glaube, so sagte er, Kulturpolitik wird wieder mehr auf Augenhöhe sein mit den Kulturtreibenden. Möglicherweise gibt es Menschen, die auf die Nachfolge der Orgel als Instrument des Jahres mit mehr Spannung gewartet haben, als wir auf die Nachfolge von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Heute wurde von den Landesmusikräten bekannt gegeben, dass das Instrument des Jahres 2022 das Drumset, also das Schlagzeug, ist und damit zum ersten Mal überhaupt ein Schlaginstrument. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger ist tot. Er starb heute im Alter von 95 Jahren in Reutlingen. Sein größtes Verdienst, so heißt es heute, sei gewesen, dass er die ziemlich verstaubte Volkskunde zu einer modernen Kulturwissenschaft reformiert habe. Das bescherte dem Fach, das Bausinger in Tübingen lehrte, einen zunehmend großen Zulauf. Vermutlich trug auch seine zugängliche und durchaus ironische Art dazu bei, dass Studierende ihn gerne hörten.
Man sagt ja, dass die Schwaben, wenn sie eine Revolution auf dem Bahnhof machen, grundsätzlich zuerst eine Bahnsteigkarte lösen.
Da hat sich Hermann Bausinger sicher auch selbst ein bisschen auf die Schippe genommen. Im Rheinland ist heute ein echter Karnevalskampf entbrannt, nachdem die Stadt Düsseldorf bekannt gegeben hatte, den Rosenmontagszug in den Mai zu verlegen, kamen aus Köln empörte Reaktionen. Karneval sei ein Brauchtum, das an einen konkreten Termin gebunden sei, weswegen man da nicht einfach so umterminieren könne. Da liege doch ganz klar der Verdacht nahe, dass wirtschaftliche Interessen die größere Rolle spielten, so der Vorwurf. Streit zwischen Köln und Düsseldorf, das ist eine fast so alte Tradition wie Karneval.
Alaaf. Anja Reinhardt, vielen Dank. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat den Weg freigemacht, den ersten Schritt getan, für Impfungen von Kindern ab 5 mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Mehr dazu gleich ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.